Das Herz aller Dinge von Bo Geertz. Kapitel 2 Sein eigener Weg. Teil 4 Recht und Unrecht. Herr Andreas schritt für Bass und grübelte über sein eigenes Geschick und das seiner Kirche. Dass dies der schwerste Sturm von Ketzerei und Unglaube war, der jemals den alten Baum der Kirche geschüttelt hatte, das war ihm völlig klar. Aber er gewann keine Klarheit in der Frage, was eigentlich Ketzerei war. Er hatte sich immer eingebildet, dass Ketzerei Abfall von der Kirche sei. Er hatte gemeint, dass Ketzer sich in kleinen Gruppen zusammenrotteten, die die rechte Kirche verwarfen und begannen, Gottesdienste für sich allein zu halten. Aber hierzulande hatte niemand begonnen, Gottesdienste für sich allein zu halten. Niemand war aus der Kirche ausgetreten und hatte ihr den Rücken gekehrt. Das Neue kam ja von der Kirche selber, durch ihre Bischöfe und Kapitel. War nicht dieser Peter zu Vieh ein durchtriebener Ketzer? Und doch war er ein geweihter Diener der Kirche, der eine von den Gemeinden der Kirche versorgte, mit großem Eifer und mit der Billigung seines Bischofs. War er nicht ein Verräter, der sich ein Weib genommen und den schmalen Weg der Kasteiung verlassen hatte? Und doch hatte er nur den Anweisungen der eigenen Konzilien der Kirche Folge geleistet, die sich auf die herkömmliche Art versammelt hatten, und dem Beispiel des eigenen Erzbischofs der Kirche, der in der Nachfolge der Apostel von einem gut katholischen Bischof geweiht worden war, der sein Amt in Rom geholt hatte. Wenn Herr Peter ein Irrgeist war, dann dürfte ja kein rechter Christ irgendwelchen Umgang mit ihm haben. Und doch hatten sie heute zusammen die Matutin gesungen, vor dem gleichen Altar gekniet und das Offizium als Brüder gebetet. Und sie hatten wie zusammengeschweißt gegen die Mächte der Welt gestanden, verkörpert durch Herrn Tönjes und seine Landsknechte. Herr Andreas hob unlustig sein großes Haupt und tat einen tiefen Atemzug. Das war bestimmt eine Lage, die nie zuvor in der Christenheit vorgekommen war. Und hier sollte er den rechten Weg ohne Hilfe und Leitung finden. Die Ungewissheit war das Schlimmste. Wie hatte er nicht mit seinem Geschick im vorigen Frühling gerungen, als der Befehl kam, dass das Kirchensilber nach Skeninge gebracht und Meister Norman ausgeliefert werden solle. In den linden Frühlingsnächten war er zwischen Kirche und Pfarrhof hin und her gegangen, ohne Schlaf und ohne Gewissheit. Wenn die erste Morgensonne die harzigen Kanten des eben sprießenden Laubes der Birken vergoldete und die Vögel in den Weidenbüschen zwitscherten, hatte er einsam in der Kirche die Nocturnen gesungen und in tiefster Angst zu Gott gerufen. Niemand hatte er gehabt, den er hätte um Rat fragen können. Die Bauern erwarteten, dass er ihnen das erlösende Wort sagen solle. Der Propst war eine kümmerliche Memme. John Larenson zu Prohold lärmte und protestierte, aber er hatte keinen gescheiten Vorschlag zum Handeln. So wurde wieder eine Kapitulation daraus, und er trat die schwerste Fahrt seines Lebens durch den Wald an. Wieder hob er seinen hängenden Kopf mit einem Ruck. Er wollte nicht an das Elend denken. Vielleicht graute jetzt dennoch ein neuer Tag. Die Dalekalier hatten ja einst die Tyrannen aus dem Land geworfen. Warum konnten die Smoländer heute nicht das Gleiche tun? Aber in solchem Fall war es da nicht eine kopflose Torheit, dass sie die Landsknechte hatten laufen lassen? War es nicht Verrat gegen die kämpfenden Bauern in Kinder und bei Kronoberg? War es nicht falsche Empfindsamkeit, dass er sich soeben darüber gefreut hatte, dass kein Blut geflossen war zwischen den Butterblumen auf der Weide zu Askennes? Wieder gingen die Gedanken im Kreis, und Herr Andreas warf den Kopf zurück. Er machte sich aufs Neue an Herrn Peter heran. Und du selber? Was gedenkst du jetzt zu tun?
Sobald ich Margarete zu Elif ins Kirchdorf gebracht habe, reite ich heimwärts. Und das, so rasch mein müder Gaul zu traben vermag.
Und dann?
Tue ich meinen Dienst, wie gewöhnlich.
Aber wenn Dacke nach Wie kommt?
So halte ich die Kirche für ihn gleichfalls offen wie für andere.
Aber wenn er dich zwingt, auf Lateinisch zu taufen und zu trauen?
So tue ich das. Es ist besser, wenn ich es auf Schwedisch tun kann, aber entscheidend für die Seligkeit ist es nicht.
Wenn er dir aber befiehlt, die Messe auf Lateinisch zu halten?
So tue ich das auch. Er soll kein so fleißiger Kirchgänger sein, dass er es merken würde, wenn ich die unchristlichen Messopfergebete im Kanon überspringe. Er wird sicher zufrieden sein, wenn ich im Chor vor mich hin murmle und brumme, und dann murmle ich wahrscheinlich gute evangelische Gebete zu meiner eigenen Erbauung. Und da er die Messe nicht begreifen wird, so predige ich wahrscheinlich hinterher auf Schwedisch, so dass er begreift. Das wird er nicht verbieten können, nachdem sowohl Franziskaner wie Predigermönche es vor mir getan haben.
Was gedenkst du, ihm zu predigen?
Dass wir alle Sünder sind, die der Besserung bedürfen.
Herr Andreas schwieg. Er war zu müde, um heute weiter zu streiten. Alles ging im Kreis, ohne Überschrift, ohne Anfang und ohne Schluss. Sie hatten das Kirchdorf erreicht und mühten sich die letzte steile Anhöhe hinauf. Unterhalb der Kirchhofsmauer gab es eine Weile Rast. Der Tag war ungewöhnlich warm. Die feuchte Luft trieb den Schweiß hervor. Die Männer legten die Waffen ab und besserten am Sitz des Rüstzeugs. Die ungewohnten Panzerhemden und Eisenhüte schabten und drückten. Herr Andreas blickte wieder über seine Gemeinde hin. Weit hinten im Nordwesten, auf der anderen Seite des Tales, lag Flottlicke am Waldrand. In der zitternden Luft blitzte etwas auf. War das ein feuchter Wassereimer am Brunnenschwengel? Oder war das ein Harnisch? Jetzt teilte sich die Schar. Herr Peter hatte bereits den geraden Weg zum Pfarrhof eingeschlagen. Einige der Bauern gingen weiter nach Süden, von einigen Auswärtigen gefolgt, die weiter in die Wälder hinein mit der großen Neuigkeit eilen wollten. Einige Prohult-Bauern blieben zurück. Sie hatten Verwandte im Kirchdorf. So kam es, dass die Mehrzahl im mittleren Hof landete. Herr Andreas wartete auf dem Dorfplatz, bis sein Amtsbruder mit den Seinigen zurückkam. Sie gingen zusammen in den Seewitzhof hinein. Herr Andreas redete der Bauersfrau gut zu. Das war nun eigentlich nicht folgerichtig von ihm. Bei Leichenschmäusen und Hochzeiten hatte er oft bittere Worte gegen die Pfarrfrauen geredet. Aber heute musste es eine Ausnahme werden. Obgleich er wollte, dass seine Gemeindeglieder eine rechtschaffene Abscheu gegen verheiratete Priester und ihre Frauen haben sollten, wollte er heute nicht, dass der Unwille sich auf Mutter Margareta erstrecken sollte. Die Hausfrau im Seewitzhof schien auch sehr bald ihr erstes Staunen darüber, einen so unerwarteten Gast ins Haus zu bekommen, überwunden zu haben. Ein großer Unterschied war übrigens nicht zwischen ihnen. Dann kam der Abschied. Herr Peter stand mit dem Fuß im Steigbügel draußen zwischen den Schmutzlachen auf dem Hof, wo Strohhalme im Dungwasser schwammen und die Hühner im Dreck scharrten. Er schwang sich schwerfällig in den Sattel, zog den Rock zurecht, so dass er glatt in der Sattelwölbung lag, und reichte zum letzten Mal Herrn Andreas die Hand.
Auf Wiedersehen. Mit Frieden im Land. Hab Acht auf deine Herde und hab Acht auf dich selber.
Bonus Pastor, animam suam dat pro ovibus, antwortete der Pfarrherr mit einem schwer zu deutenden Lächeln. Herr Peter sah einen Augenblick gerade vor sich hin.
Ja, das ist recht, sagte er. Ein guter Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Sein Leben, aber nicht das anderer.
Er wandte sich heftig im Sattel um, beugte sich nieder und flüsterte.
Was du auch tust, Andreas, sieh zu, dass deine Freierumer kein Blutgeld bezahlen müssen. Das Recht muss bleiben. Mit Gottes Hilfe soll die Kirche wie das Reich erlöst werden. Setze nur nicht das Recht auf des Spießes Spitze.
Herr Andreas schwieg. Während er da in der Sonnenglut stand und der grobe, schwarze Wollstoff an seinem schweißigen Nacken klebte, hörte er in seinem Innern den wilden Lärm des Sturmes in der Epiphaniasnacht. Da schlief Herr Peter seinen Fieberschlaf auf seinem Kissen. Aber im Feuerschein der Herdflamme hatte sein Bruder Martin gesessen und das Gleiche gesagt. Martinus dachte mehr an die Krone. Herr Peter dachte mehr an die Bauern. Dachte denn niemand an die Kirche? Kümmerte sich niemand um das Recht? Dominus tecum, der Herr sei mit dir, sagte er nur. Gottes Wille geschehe. Herr Peter ergriff den zerrissenen und zusammengeknoteten Zügel. Die Meere schritt langsam aus zwischen den grauen Hütten. Es spritzte und quatschte um die Hufe, und der Lehm, der schon zu einem grauen Strumpf über den Hufen getrocknet war, bekam wieder dunkle Flecke. Kurz vor der Gasse, die auf den Dorfplatz hinausführte, wandte er sich um und rief:
Ja, Gottes Wille geschehe, und Gottes Wille sind Gedanken des Friedens und nicht des Unfriedens, sagt der Prophet. Pax tecum, Friede sei mit dir.
Dann verschwand er. Herr Andreas zog die Kutte zurück von seinem schweißtriefenden Hals und ging langsam zum Mittelhof. Drinnen in der Stube herrschte Hochstimmung. Die Prohutbauern, die bei Kieser mit dabei gewesen waren, hatten einen großen Tag. Der eine wurde aus der einzigen Zinnkanne des Hofes bewirtet, der andere hatte den Holzkrug mit dem gewaltigen Bogengriff bekommen, der zwei verschlungenen Hirschhörnern glich und über den Kopf gestülpt wurde, wenn man trank. Sie prahlten und schwadronierten über den großen Sieg, und man trank tiefe Schlücke für die erschlagenen Herren. Ein Prosit für Ellingen, eins für Glasenapp und eins für den langen Herrn Swaner. Der Priester wurde gebeten, näher zu treten. Erst jetzt bekam er nähere Auskunft über das, was geschehen war. Die upländische Kriegsmacht war längs des Dongflusses vorgedrungen. Bei Kieser hatten sie ein Lager aufgeschlagen. Die deutschen Landsknechte hatten sich geweigert, weiter vorzugehen, wenn sie nicht ihren Sold bekämen. Und da die meisten von ihnen Veteranen von den deutschen Kriegen waren und die besten Kriegsleute, die es zu werben gab, dienten sie für doppelten Sold. Außerdem wollten sie mehr Mark auf jeden Gulden rechnen, als das, was der König zugestehen wollte. So war es ein endloses Hin und Her mit ihrer Ablöhnung. Nun hatte es also einen Halt bei Kieser gegeben. Die Bauern hatten alle Wege in einer einzigen Nacht gesperrt, und als die Feinde auf einem geheimen Pfad zu entkommen versuchten, hatten sie die Armbrüste der Bauern im Walde zu spüren bekommen. Die deutschen Landsknechte hatten sich schlecht gestanden. Bevor sie ihre Gabeln aufstellen und anzulegen vermochten, hatten sie die Pfeile im Halse gehabt, und ihre langen Hellebarden mit den staatlich geschwungenen Schneiden hatten nur an den zwei Gabeln festgehangen. Es war ein lustiger Tanz gewesen, indem der ärmste Landbauer sich einen besseren Harnisch und ein schöneres Schwert hatte holen können, als der dummprotzige Besitzer des Reiterhofes zu Klever sich je zu kaufen geträumt hätte. »Ein Prost für den Reiterhöfer!« Herr Andreas hob den Kopf und blieb unbeweglich sitzen. Durch das Gemurmel und Geschlürfe in der dämmerigen Stube schwang ein Glockenton. Ein harter und klarer Erzton von der großen Glocke. Dann noch einer. Und noch einer. Es entstand atemlose Stille in der Stube. Über den zusammengefügten Rändern der hölzernen Henkelkrüge schimmerten offene Münder mit Schaum in den Mundwinkeln ebenso dunkelglänzend wie die erstaunten Augen. Wieder folgten drei Schläge. Wieder drei und wieder drei. Da erhob sich der Priester. Das war Totengeläut. Es musste eine Todesnachricht ins Dorf gekommen sein. Und es war ein Mann, der tot war. Ein plötzlicher Tod musste es gewesen sein, denn niemand hatte den Priester gerufen. Ohne ein Wort zu sagen, ging Herr Andreas hinaus. Still und leise folgten die Dorfleute. Des Todes Majestät hatte bereits ihre Bierfreude gedämpft. Oben im Glockengerüst fing die große Glocke schon zu schwingen an zu dem Läuten, das folgen sollte, wenn das Totengeläut beendet war. Der Glöckner zog mit erbitterter Kraft. Die behaarten, braunen Arme bildeten ein einziges Bündel von Sehnen und gespannten Muskelsträngen. Das Gesicht war verzerrt und ein einzelner gelbbrauner Zahn bohrte sich in die Unterlippe ein. Bevor der Priester hinzukam, läutete die Glocke schon hart und wild. »Für wen ist das?« rief Herr Andreas, sobald er über die Kirchhofsmauer bei dem alten Steintritt hinübergestiegen war. Der Glöckner zog und zog. Erst als die Glocke waagrecht stand, ließ er das Tau los, keuchte schwer und sagte mit wilden Augen,
»Die Glocke läutet für den Kirchenältesten zu Flottlicke. Für John Appleton läutet sie. Sie läutet Rache für einen erschlagenen Mann.«
Er holte wieder Atem, keuchte, trocknete die Schweißperlen aus der Stirn und begann zu erzählen.
»Der Kirchenälteste folgte den Knechten über Flottlicke hinaus, um den rechten Weg zu zeigen. Dann wollte er Abschied nehmen. Da blieb Bernd Ochse hinter den anderen stehen und sagte, »Du hast heute einen Hofmann des Königs geschmäht. Hol dich der Teufel!« Dann rannte er John das Schwert durch Bauch und Hals und rief die Knechte, die ihm das Haupt abhieben und es zwischen seine Beine warfen. Dann zogen sie weiter. Torkel, Johns zweiter Sohn, kam nach Flottlicke mit der Botschaft gelaufen.
Noch während der Mann redete, war der Priester im Grase auf die Knie gesunken. Die Bauern standen totenstill und verdutzt da. Dieser und jener bekreuzigte sich langsam. Herr Andreas war seiner selbst nicht bewusst. Seine Lippen murmelten lateinische Gebete. Er wusste kaum selbst, welche. Sein Auge blickte nieder und heftete sich zäh an ein und denselben Span an der Hauptstrebe des Glockengerüstes, einen alten, gesprungenen Span mit eingetrockneten Teertropfen an der Kante. Die Sonne leuchtete unsagbar warm und lieblich. Die Luft war spätsommerschwer, von Tau und Regen gesättigt. Alles atmete den Frieden und die Fülle des Erntehauches. Aber zu Flottlicke lag der Kirchenälteste, John Appleton, tot. John zu Flottlicke, der Waffenlose, der Dienstwillige, der Beste in der Gemeinde Frejerums. Schimpflich erschlagen gegen Treu und Glauben. Nun saß dennoch das Recht auf des Spießes Spitze. Aber der König, der unchristliche Tyrann, hatte es als erster auf seine blanken Waffen gespießt. Auf so etwas gab es nur eine Antwort. Hätten die Pfeile heute bei Askenes die Sache des Rechts vertreten dürfen, dann wäre dies nie geschehen. Die große Glocke hörte auf zu läuten. Noch ein letzter Schlag folgte lange nach den anderen. Noch immer bebte die Luft von dem Nachklang. Da erhob sich der Priester. Die Augen blickten weit fort, weit weg über die versammelten Gemeindeglieder, weithin über die Kirchebene, über das Dorf Flottlicke und den großen Wald dahinter, weit hinein in den blauen, sonnenglitzernden Himmel. Wieder tanzte blutiges Geflimmer vor seinen Augen. Wieder fielen die Schwertklingen wie flatternde Flammen über die Landschaft. Jetzt wusste er, was sie bedeuteten. Sein Gesicht war bleich und kantig, aber leuchtete von einem Glanz, der nicht allein von Sonnenlicht und Schweißperlen kam. Er erhob die rechte Hand. »Weh über die Tyrannen!« rief er. »Weh über die Kirchenplünderer! Weh über die Klosterschänder, Landräuber, Bauernschinder! Weh über den Mächtigen, der Tausende von Schafen hat, aber den Armen seines Einzigen beraubt! Verflucht sei der König, der Gewaltgesetze erlässt, der das Silber vom Altar raubt, die Stute aus dem Stall und das Schwein von der Eichelweide. Verflucht sei der, der fremde Bluthunde auf sein eigenes Volk hetzt. Jetzt ergeht das Zornesgericht über König Gustav. Jetzt rufen unsere armseligen Hügel, die unschuldiges Blut getrunken haben. Jetzt ist es Zeit, die Bedrücker aus dem Lande zu jagen, wie die Väter es vor uns getan haben. Läute, Lars, läute, solange die Glocken halten. Läute das Volk unter die Waffen. Läute, so dass man es bis Artebol und Spannab hört. Läute, dass sie die Wege bei Drängsmark sperren. Was steht ihr hier noch? Er starrte auf die Bauern. Was steht ihr hier noch? Noch geht Bernd Ochse frei in den Wäldern. Lauft nach Askenes. Rudert über den See. Bis der Morgen graut, soll alles Volk bis hin nach Ödesio und Ness wissen, was geschehen ist. Wenn Bernd Ochse morgen aufwacht, sollen 100 gespannte Armbrüste auf ihn im Wald warten. Niemand von uns hier ist es wert zu leben, solange die Wortbrüchigen der Strafe ledig gehen. Er keuchte. Die Lähmung der Bauern hatte sich wieder gelöst. Die Verbitterung begann sich zu entladen. Sie riefen einander zu und begannen mit schweren Schritten von der Kirchhofsmauer zu steigen, auf der sie gestanden hatten. Dann stapften sie davon zu ihren Höfen mit zusammengebissenen Lippen. Es dauerte nicht lange, bis sie wieder den Abhang zum See mit klapperndem Rüstzeug und schwankenden Eisenhüten hinunterklirrten. Herr Andreas war auf dem großen Balken niedergesunken, der die Hauptstrebe mit dem riesenhaften Mittelbaum im Glockengerüst verband. Seine Lippen murmelten wieder und wieder. Pie Jesu Domine, dona e requiem, dona e requiem. Treuer Herr Jesu, gib ihm Frieden, gib ihm Frieden. Seine Gedanken waren in Flottlicke. Beide Glocken hatten wieder begonnen zu läuten. Sie sollten nicht aufhören, bis der letzte Sonnenglanz im Raum erlosch und des Herbstes Nachtkühle aufs Neue aus den tiefliegenden Wiesen heraufkroch.